SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute Mittag. Jetzt also doch. In Österreich ficht die rechtspopulistische FPÖ die Bundespräsidentenwahl an. Gegen den Papierkrieg. Der Nationalrat will nicht, dass Vermieter ein neues Formular ausfüllen müssen, wenn es um den Mietzins des Vormieters geht. Keinerlei Verbesserungen. In Eritrea gebe es nach wie vor Folter, Sklaverei und Hinrichtungen, dokumentiert die UNO in ihrem neuen Bericht. Um 13 Uhr sagen, was ist, auch wenn es der Regierung nicht passt. Das machen unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen und das macht's manchmal schwierig für sie. Wie Martin Aldrovandi China und Irene Meyer Türkei und Iran damit umgehen, im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon Simon Loy, schönen Mittag. 31.000 Stimmen machten den Unterschied und brachten dem Grünen Alexander Van der Bellen den Sieg in der Stichwahl um die österreichische Präsidentschaft. Doch die unterlegene Rechtsaußenpartei FPÖ akzeptiert dieses Resultat nicht. Es habe bei der Wahl zu viele Ungereimtheiten gegeben. Auslandredaktor Joe Schelbert.
An einer Medienkonferenz reihte FPÖ-Parteiführer Heinz-Christian Strache mehrere konkrete Fälle auf, in denen das Wahlgesetz gebrochen worden sei. So nahmen etwa in einem niederösterreichischen Dorf 6 Jugendliche an der Wahl teil, die noch keine 16 Jahre alt waren. Andernorts fehlten aktualisierte Wählerverzeichnisse. Doch das alles würde, so Heinz-Christian Strache, die Wahlanfechtung nicht rechtfertigen. Aber in den meisten Bezirken des Landes sei die Zählung der Briefstimmen vor der Ankunft der Mitglieder der offiziellen Wahlkommission begonnen worden. Vor allem seien gültige und ungültige Stimmen ohne offizielle Aufsicht vorsortiert worden. Das lasse, so Strache, seine Partei misstrauisch werden.
Das betrifft sage und schreibe 573.275 eingelangte Wahlkarten. Davon wurden 31.814 als nichtig vorsortiert. Und hier ist das Misstrauen mehr als berechtigt.
Heinz-Christian Strache erinnerte damit daran, dass der Vorsprung des Grünen Van der Bellen auf den Freiheitlichen Hofer auch bloß rund 31.000 Stimmen beträgt. Es gehe nicht darum, das Resultat anzufechten, weil ein paar Schlampereifehler vorgekommen seien, sondern weil nichts weniger als die Glaubwürdigkeit der Demokratie auf dem Spiel stehe.
Wir sind keine schlechten Verlierer, sondern da geht es um die Grundfesten der Demokratie, die gesichert sein müssen. Und das ist unsere Verantwortung. Und wer das anders interpretiert, dem muss man umgekehrt den Vorwurf machen, dass er offenbar es nicht ernst nimmt mit Demokratie und Rechtsstaat.
Im Weiteren forderte der freiheitliche Parteichef die Abschaffung der Briefwahl, außer für Auslandösterreicher und ein zentrales Wählerinnenregister. Die Freiheitlichen übergaben am Vormittag dem Verfassungsgerichtshof ihr Dossier mit den Beanstandungen. Für eine erfolgreiche Anfechtung, so das österreichische Gesetz, reicht es allerdings nicht, dass Fehler bei der Auszählung passiert sind. Man muss auch beweisen, dass damit das Ergebnis der Wahl entscheidend verfälscht wurde. Das Gericht hat jetzt 4 Wochen Zeit, die Vorwürfe zu prüfen und allenfalls Wahlwiederholungen in einzelnen Bezirken anzuordnen.
Und nun weitere Nachrichten des Tages mit Fabian Schlurp.
Der Nationalrat hält nichts vom Vorschlag des Bundesrats, Vermieter zu verpflichten, neuen Mietern automatisch den vorherigen Mietzins mitzuteilen. Eine allfällige Mietzinserhöhung müsste so begründet werden. Diese sogenannte Formularpflicht, die heute bereits in 7 Kantonen besteht, würde Mieten verbilligen, hatte der Bundesrat argumentiert. Die Mehrheit im Nationalrat hielt dagegen, schon nach heutigem Recht müsse ein Vermieter auf Anfrage den Mietzins des Vormieters bekannt geben. Der Ständerat hat dem Rüstungsprogramm 2016 zugestimmt. Damit können Fahrzeuge und Material im Wert von fast 1,5 Milliarden Franken beschafft werden. Umstritten war der Kauf von 9 Mörsern. Die Ratslinke hatte argumentiert, solche Waffen seien aktuellen Bedrohungen nicht angemessen. Wahrscheinlicher seien Cyberangriffe. Die Ratsmehrheit war jedoch der Ansicht, mit den Mörsern werde eine Lücke geschlossen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen erst ab dem Alter von 75 Jahren regelmäßig zum Arzt gehen müssen. Das hat der Ständerat beschlossen. Die heutige Regelung schreibt vor, dass sich Autofahrer ab 70 alle 2 Jahre ärztlich untersuchen lassen müssen. Das sei zu früh, befand die Mehrheit des Ständerats. Die Schweizer Bevölkerung bleibe heutzutage länger gesund als früher. Menschen, die aus Eritrea fliehen, sollen auch weiterhin als Flüchtlinge anerkannt werden. Das fordert die UNO-Kommission für Eritrea in ihrem neuesten Bericht. Im ostafrikanischen Land stünden Sklaverei, Folter oder außergerichtliche Hinrichtungen weiter auf der Tagesordnung. Seit dem letzten Bericht vor einem Jahr habe sich die Menschenrechtslage nicht verbessert, hieß es weiter. Die Kommission fordert vom UNO-Sicherheitsrat, den Fall dem Internationalen Strafgerichtshof zu übergeben und Sanktionen gegen Eritrea zu beschließen. Personen aus Eritrea stellen in der Schweiz die größte Flüchtlingsgruppe dar. Letztes Jahr waren es fast 10'000 Asylsuchende. In den USA ist Hillary Clinton endgültig auf dem Weg zur Präsidentschaftskandidatur. Nach weiteren Vorwahlsiegen in New Jersey, New Mexico und South Dakota erklärte sich Clinton selbst zur Siegerin der demokratischen Vorwahlen. Ihr Herausforderer Bernie Sanders gewann in Montana und North Dakota. In Kalifornien werden die Stimmen noch ausgezählt. US-Medien berichten aber bereits über einen Sieg Clintons. Sanders will aber noch nicht aufgeben. Die Europäische Zentralbank hat offenbar damit begonnen, Firmenanleihen zu kaufen. Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf Börsenhändler. Demnach habe die EZB Aktien des Versicherers Generali und des Kommunikationskonzerns Telefonica gekauft für 3 bis 5 Millionen Euro. Mit ihrem Programm zum Kauf von Firmenanleihen will die EZB dafür sorgen, dass Anleihenzinsen sinken. Unternehmen könnten sich dann günstiger finanzieren, was der Wirtschaft einen zusätzlichen Schub geben soll. Erstmals hat die Schweiz eine Bundesanleihe zu einem Zinssatz von 0% ausgegeben. Sie hat damit 308 Millionen Franken eingenommen. Das Interesse überstieg das Angebot. Für die Wertpapiere gingen Gebote in der Höhe von insgesamt mehr als 450 Millionen Franken ein. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 13 Jahren. Zwei Mitglieder der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta sollen nach Italien ausgeliefert werden. Das hat das Bundesamt für Justiz entschieden. Die beiden Männer sind in Italien bereits verurteilt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Sie befinden sich in Auslieferungshaft. Die beiden Männer können nun innerhalb 30 Tagen beim Bundesstrafgericht Beschwerde einlegen gegen den Entscheid. Die beiden Italiener waren zusammen mit 13 weiteren mutmaßlichen Mitgliedern der 'Ndrangheta Anfang März bei einer Aktion in den Kantonen Thurgau, Wallis und Zürich festgenommen worden. Das Wetter: heute und morgen ziehen einige kräftige Schauer und Gewitter über die Schweiz hinweg. Dazwischen zeigt sich ab und zu die Sonne. Morgen Nachmittag wird es im Westen und Süden auch länger sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.
Wer neu eine Wohnung mietet, der soll nicht automatisch erfahren, wie viel die Vormieter bezahlt haben für diese Wohnung. Die sogenannte Formularpflicht hätte laut Bundesrat helfen sollen, die Mietkosten landesweit zu dämpfen. Ein solches Formular sei überflüssig, entscheidet jetzt die Mehrheit im Nationalrat. Und Max Ackermann hat der Debatte zugehört.
Die Hypothekarzinsen sind so tief wie noch nie, doch davon profitierten nur die Hausbesitzer, klagt SP-Nationalrätin Evi Alemann. Die Mieterinnen und Mieter hätten nichts davon.
Wir haben steigende Mietzinsen seit 2008 um etwa 25-30%. Eigentlich müssen die Mietzinsen in diesem Zeitraum um etwa 20% gesunken sein.
Dass dies nicht geschehen sei, habe verschiedene Gründe, sagt Evi Alemann, die auch Präsidentin des Berner Mieterinnen- und Mieterverbandes ist. Wohnungsknappheit wegen der Zuwanderung, auch höhere Ansprüche an Platz und Komfort. Dass Neumieter aber nicht wissen, was ihre Vorgänger bezahlt haben, das sei besonders fatal.
Und das Hauptproblem für die steigenden Mietzinsen oder der Hauptfaktor für die steigenden Mietzinsen, die fehlende Transparenz ist.
Ach was, kontert Hauseigentümerverbandspräsident und SVP-Nationalrat Hans Egloff. Im Kanton Zürich habe zwischen 1995 und 2003 schon einmal die Formularpflicht bestanden. Gerade mal 0,0075% der Anfangsmieten seien in dieser Zeit angefochten worden. Selbst der damalige SP-Regierungsrat Markus Notter habe daraufhin die Abschaffung empfohlen.
Ich zitiere: «Die Wirkung des Formulars wird überschätzt. Die Gründe für die Abschaffung überwiegen.
Mehr Bürokratie gefährde Investitionen. Dabei sei gerade die Bautätigkeit das beste Mittel für günstigen Wohnraum.
Richtig wäre also genau das Umgekehrte, nämlich etwas mehr Markt und viel weniger Bürokratie.
Das fand bereits eine knappe Mehrheit der vorberatenden Kommission und das fanden heute die meisten bürgerlichen Nationalräte. FDP-Präsidentin Petra Gössi etwa betonte, dass schon heute jeder Kanton die Formularpflicht einführen könne und 7 hätten es ja auch gemacht, darunter seit 2013 auch wieder Zürich. Aber flächendeckend in der ganzen Schweiz, nein danke.
Eine Harmonisierung ist nicht notwendig und die Regionen, die dies als notwendig erachten, dass man eine solche Formularpflicht einführen soll, die können das machen.
Da nützte auch das Votum von Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann nichts, der im Namen des Bundesrates die Formularpflicht verteidigte. Es gehe ja nur um eine ganz sanfte Verbesserung des Wohnungsmarktes, um einen bescheidenen Schritt Richtung mehr Transparenz, keinesfalls um eine Behinderung von notwendigen Investitionen.
In den Kantonen, in denen es die Formularpflicht gibt, da sind keine negativen Auswirkungen feststellbar aufgrund der Formularpflicht.
Die bürgerliche Mehrheit ließ sich nicht umstimmen. Mit 106 zu 83 Stimmen versenkte sie die Formularpflicht, möglicherweise endgültig. Zwar geht die Vorlage noch in den Ständerat, aber wenn der Nationalrat bei seiner Meinung bleibt, sitzt er am längeren Hebel und die Mieterinnen und Mieter definitiv am kürzeren.
Max Ackermann. So geht's weiter bei uns bis um 13 Uhr. Historisches tut sich in den USA.
First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Hillary Clinton sichert sich als erste Frau die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten, doch jetzt müssen ihre Schwächen weg. Tat eines schon fast Verzweifelten. Mario Draghis Europäische Zentralbank steigt mit ihren Milliarden neu auch bei Firmen ein. Deal à la Niederlanden. Ich gebe den Porsche ab und muss dafür nicht in den Knast. Und jetzt gleich die Einkaufsliste der Schweizer Armee. 20 Milliarden Franken für die Armee in den nächsten 4 Jahren, also bis 2020. Zu diesem Betrag hat das Parlament ja schon Ja gesagt im Rahmen der Armeereform. Heute war nun die detaillierte Einkaufsliste, das Rüstungsprogramm-Thema im Ständerat. 1,3 Milliarden schwer ist diese Liste. Gaudenz Wacker im Bundeshaus, was darf sich denn die Armee so alles kaufen, laut Ständerat?
Den finanziell grössten Posten ausmacht ein Mörsersystem. Da geht es um Bogenschusswaffen. Mörser haben eine steile Flugbahn. Sie können daher besonders in überbautem Gelände eingesetzt werden, zum Beispiel gegen Fahrzeuge des Gegners. Fast ein Drittel dieser 1,3 Milliarden Franken sollen nach Willen des Ständerats eben an dieses Mörsersystem gehen. Dann gibt es zum Beispiel gut 300 Millionen für neue Lastwagen und Anhänger. Oder zum Beispiel eine Viertelmilliarde für schultergestützte Mehrzweckwaffen, also Waffen, die man zum Beispiel gegen Panzer einsetzt.
Und gingen all die Posten flott durch heute?
Unterm Strich ja, der Ständerat bewilligte das Rüstungsprogramm. Es ist dann einfach vielleicht die Frage, was flott durchgehen heisst. Kritik gab es jedenfalls, sie kam von links und sie betraf das Mörsersystem. Solche Bogenschusssysteme seien doch für die Schlachten von vorgestern, hieß es. Die Bedrohungslage heute sei total anders. Stichwort Terrorismus, Stichwort Cyberkrieg. Der Ständerat ließ sich davon aber nicht beirren. Es hieß, wenn man so argumentiere, dann könne man ja gleich die ganze Verteidigung streichen. Und am Ende sprach sich dann das Stöckli ohne Gegenstimme bei 6 Enthaltungen von links für dieses Rüstungsprogramm aus.
Jetzt ist mir nicht ganz klar, warum der Ständerat heute schon wieder über einen Zahlungsrahmen für die Armee diskutiert hat. Das hatte das Parlament ja schon getan bei der Armeereform vor 3 Monaten und dann eben Ja gesagt. Warum denn jetzt dieser Zahlungsrahmen?
Die Frage stellte sich der Ständerat tatsächlich auch. Ich beginne vielleicht von vorne. Heute ging es um den sogenannten Zahlungsrahmen für die Armee. Damit will der Bundesrat der Armee über einen längeren Zeitraum hinweg, eben über 4 Jahre hinweg, einen bestimmten Betrag in Aussicht stellen, damit die Armee eine gewisse Planungssicherheit hat. In diesem Fall wollte der Bundesrat zuerst nur 18,8 Milliarden geben, sicherte dann aber später nach entsprechenden Parlamentsbeschlüssen 20 Milliarden zu. Die Pointe ist jetzt, dass der Ständerat just diesen Zahlungsrahmen heute abgelehnt hat, eben genau mit der Begründung, wir haben doch erst gerade im Rahmen der Armeereform der WEA 20 Milliarden beschlossen. Es braucht jetzt nicht noch einmal einen Entscheid für 20 Milliarden und es braucht schon gar nicht einen für weniger, also 18,8 Milliarden. Und zudem biete der Beschluss bei der Armeereform der WEA eben auch den Vorteil, dass man damit Geld, das man einmal nicht braucht, in einem Jahr dann ins nächste hinüberzügeln könne. Dies zum Ärger der Linken. So könne man ja nicht einmal über Kürzungsanträge diskutieren, hieß es. Aber eben am Schluss lehnte der Ständerat den Zahlungsrahmen ab und sicherte damit oder sparte sich damit einmal mehr klar für 20 Milliarden aus.
Das heisst, zur Klärung, die Armee bekommt diese 20 Milliarden bis 2020.
Das Geschäft geht jetzt in den Nationalrat und sicher ist nie irgendetwas. Auch hier, das Parlament kann immer Ende Jahr noch Änderungen einbringen bei der Budgetberatung, bei den Rüstungsprogrammen, den kommenden dann auch. Aber die Ausgangslage ist schon klar. Das Parlament hat sich für 20 Milliarden ausgesprochen, der Bundesrat auch. Da wäre es doch eher erstaunlich, wenn das Parlament in dieser Zusammensetzung jetzt plötzlich wieder etwas ändern würde daran.
Das waren Einschätzungen live aus dem Bundeshaus von Gaudenz Wacker. Endlich hat sie es geschafft. Hillary Clinton gewinnt mit den Vorwahlen in Kalifornien und vier anderen US-Bundesstaaten genügend Stimmen, um am Parteitag im Juli von den Demokraten als US-Präsidentschaftskandidatin gekürt zu werden. Soll der Kampf ums Weiße Haus Clinton nicht zur Zitterpartie werden, muss sie jetzt aber anders auftreten. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Es war kein Sonntagsspaziergang, wie sie es erwartet hatte, sondern ein Marathon. Hillary Clintons linker Konkurrent Bernie Sanders blieb bis zum Schluss dicht an ihren Fersen. Er hat sie dazu gezwungen, ihr Profil zu schärfen und sich nach links zu bewegen, beim Freihandel zum Beispiel. Sie richtet sich nun auf die zweite Phase des Präsidentschaftswahlkampfes aus, gegen Donald Trump. Der aufbrausende Populist ohne Regierungserfahrung, dem keine Beleidigung zu grob und kein Kommentar zu daneben ist, ist das pure Gegenteil der kühlen, kalkulierenden, kompetenten Hillary Clinton, die seit Jahrzehnten im Washingtoner Machtzirkel mitwirkt. Die Erfahrung der früheren Senatorin und Außenministerin ist ihre größte Stärke gegenüber Trump, der, wie er selber sagt, keine Dossiers liest und nur aus dem Bauch entscheidet. Hillary Clinton betont, dass Donald Trump dem Amt nicht gewachsen sei. Ob dieses Argument verfängt, ist aber keineswegs sicher. Clinton verkörpert das Establishment schlechthin und das ist in der aktuellen politischen Stimmung ein Nachteil. Der Wahlkampf folgt deshalb nicht den üblichen Regeln, nach denen gute Vernetzung, sorgfältige Kommunikation und Unterstützung durch die Partei entscheidend waren. Im Gegenteil, Außenseiter wie Trump und Sanders profitieren davon, dass sie nicht zum Establishment gehören. Gleichzeitig ringt Hillary Clinton mit ihren eigenen Schwächen. Ihre schlecht kaschierte Attitüde, dass sie die Präsidentschaft verdient, statt erkämpfen muss. Dass sie über allem steht und nicht kritisiert werden darf. Diese Haltung hat sie in der Vergangenheit dazu verleitet, Fehler zu machen, wie etwa darauf zu bestehen, dass ihre geschäftlichen E-Mails über ihren privaten Server laufen müssen. Ebenso werden ihre Abgehobenheit und Steifheit ihr im Kampf gegen Donald Trump schaden. Hillary Clinton wird sich nicht neu erfinden können, aber sie wird ihre Schwächen überwinden müssen. Diesmal ist ihr aber klar, dass der verbleibende Weg ins Weiße Haus kein Sonntagsspaziergang sein wird.
Sie hören Rendezvous am Mittwochmittag 12 vor 1. Aus kaum einem Land kommen so viele Flüchtlinge nach Europa wie aus Eritrea. Politisch ist in der Schweiz umstritten, wie schlimm die Verhältnisse in Eritrea sind. Eine Untersuchungskommission der UNO kommt heute zum Schluss, dass die Menschenrechtsverletzungen durch das eritreische Regime derart schlimm seien, dass nun die internationale Justiz einschreiten müsse. Auslandredaktorin Monika Oetli.
Angst, das ist das Stichwort, das im UNO-Bericht immer wieder auftaucht. Angst, die vom eritreischen Regime mit Methoden geschürt wird, die die Untersuchungskommission als systematische Verbrechen gegen die Menschlichkeit wertet. Dabei geht es um weit mehr als den unbeschränkten Militärdienst, den viele Flüchtlinge als Grund für ihr Weggehen angeben. Es geht um Versklavung, um Gefängnisstrafen, Verschleppung, Folter, Vergewaltigung oder Mord. Verantwortlich für die meisten dieser Untaten sei das sogenannte Nationale Sicherheitsbüro, so das UNO-Team, das sich auf die Aussagen von über 45.000 Zeugen stützt. All diese Verbrechen seien seit 25 Jahren, seit der Unabhängigkeit, an der Tagesordnung. Und weil es in Eritrea keine unabhängige Justiz und keine demokratischen Institutionen gäbe, werde die Opposition so erfolgreich abgeschreckt und die Bevölkerung in einem Klima der Angst unter Kontrolle gehalten. Eritrea ist ein autoritärer Staat. Zu diesem Schluss kam die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen schon in ihrem ersten Bericht letztes Jahr. Und seither sei nichts besser geworden. Schlimmer noch, es gäbe keinerlei Aussicht auf Besserung. Daher kommt das UNO-Gremium zum Schluss, dass die internationale Gemeinschaft nun mit härteren Bandagen gegen das Unrechtsregime vorgehen müsse. Es fordert den Sicherheitsrat auf, das Dossier Eritrea dem Internationalen Strafgerichtshof weiterzugeben. Die einzelnen UNO-Mitgliedstaaten müssten Tatverdächtige in ihren Ländern strafrechtlich verfolgen und ausliefern, damit die Mächtigen für diese Gräueltaten zur Verantwortung gezogen würden.
Monat für Monat pumpt die Europäische Zentralbank Milliarden und Abermilliarden in den Finanzmarkt mit dem Ziel, dass die Wirtschaft in der Eurozone wieder in die Gänge kommt. Doch das will trotz dieser Milliarden nicht wirklich passieren und darum setzt EZB-Chef Mario Draghi nun eine neue Idee um. Ab heute kauft seine Zentralbank nicht nur Staatsanleihen, sondern neu auch Wertpapiere von Firmen. Die EZB wird also quasi zum Aktionär. Ich fragte Wirtschaftsredaktorin Maren Peters, was erhofft sich Draghi davon?
Na, er hofft natürlich, dass Unternehmen, die leichter an Geld kommen, auch mehr investieren und damit neue Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft in Schwung bringen, die bisher ja eher vor sich hin dümpelt. EZB-Chef Draghi investiert ab heute eben direkt in die europäische Wirtschaft. Das Geld muss nicht erst den Umweg über das Bankensystem nehmen wie bisher.
Und welche Firmen können jetzt davon profitieren?
Das sind Firmen, die ein sogenanntes Rating haben, die regelmäßig eingeschätzt werden von Ratingagenturen. Und sie müssen eine Mindestbonität von BBB haben, so heißt das in der Finanzsprache. Das heißt also, sie sind von Ratingagenturen als einigermaßen sicher eingestuft mit relativ geringem Ausfallrisiko.
Das heißt, das sind eher größere Firmen und die kleineren, die haben gar keine Chance, zu diesem Geld zu kommen von der EZB durch die Anleihen.
Das ist so. Die kommen nicht zum Zug. Betreffen dürfte das vor allem viele Mittelständler, viele KMU, also ausgerechnet jene Firmen, die den Großteil der Arbeitsplätze schaffen. Die müssen sich auch künftig an Banken oder den Kapitalmarkt halten, wenn sie Geld brauchen.
Jetzt wird also die Theorie zur Praxis gemacht. Wie umstritten ist eigentlich dieses ganze Programm, das Draghi jetzt lanciert da?
Sehr umstritten. Mit jeder Stufe, die er oder mit jedem Gang, den er höher schaltet, wird es umstrittener. Er investiert ja bisher schon bis zu 80 Milliarden Euro pro Monat in den Kauf europäischer Staatsanleihen, in der Hoffnung eben, dass die Wirtschaft anspringt, dass die Inflation angekurbelt wird, angeheizt wird. Der Ausgang ist bisher recht ungewiss, die Resultate unbefriedigend und trotzdem schaltet er schon einen Gang höher. Eben jedes Mal steigt das Risiko, er pumpt noch mehr billiges Geld in die Wirtschaft rein, in den Kreislauf rein. Man weiß nicht so genau, was das gibt. Ein Experiment sicher mit ungewissem Ausgang.
Wenn jetzt diese EZB kommt und da Milliarden ausgibt für diese Firmenanleihen, was sagen eigentlich andere Anleger dazu?
Ja, Privatanleger, die dürften nicht so begeistert sein. Die EZB behält sich nämlich das Recht vor, bis zu 70% solcher Emissionen zu kaufen. Da bleibt nicht recht viel für Privatanleger. Die müssen sich dann nach anderen Anlagemöglichkeiten umschauen. Im Zweifelsfall Anlagen, die ein größeres Ausfallrisiko haben.
Wie schätzen Sie jetzt diesen Schritt Draghis ein als Wirtschaftsredaktorin? Geht das auf?
Das kann im Moment noch niemand sagen und darum ist diese Maßnahme auch unter Experten sehr umstritten. Das Risiko ist eben sehr groß. Es wird sehr viel Geld in Umlauf gebracht. Ob das dann auch nützt, das ist im Moment völlig unklar. Also ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Was hinzukommt, das Programm ist auch umstritten wegen der Haftung. Denn bei diesem Staatsanleihenprogramm, da müssen die Euro-Mitgliedsländer nur ein Fünftel der Haftung übernehmen. Bei diesem neuen Programm, wo es jetzt um Unternehmensanleihen geht, da sind sie voll in der Haftung. Also die Risiken beim Kauf dieser Unternehmensanleihen, die sind sehr groß. Der Nutzen ist zweifelhaft.
Das sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Maren Peters im Rendezvous. Und vor 13 Uhr noch das da. den Porsche abgeben, statt in den Knast gehen. Auf diese Kurzformel lässt sich ein umstrittenes Vorgehen der niederländischen Staatsanwaltschaft bringen. Sie darf Vergehen, die mit weniger als 6 Jahren Gefängnis bestraft werden, selbstständig abhandeln, das heißt ohne Richter. Im Süden des Landes, wo Dutzende kriminelle Banden im Cannabishandel aktiv sind, werden diese Regeln sehr großzügig ausgelegt. Dort müssen gegenwärtig selbst die großen Drogenbosse nicht mehr ins Gefängnis. Elsbeth Gucker.
Afbakke, wegnehmen, lautet das neue Zauberwort bei den Staatsanwaltschaften in der niederländischen Südprovinz Brabant. Den Drogenkriminellen das verdiente Geld, das Luxusauto und alle anderen Kostbarkeiten abnehmen und sie zu gemeinnütziger Arbeit verknurren, wenn ihr Engagement im illegalen Drogenhandel allzu umfangreich war. Aber ins Gefängnis müssen sie nicht mehr. Vielleicht sei diese Afbak-Methode ja tatsächlich effizient und spüle Millionen in die Staatskasse, sagt Drogenexperte Jan Brauer. Aber, fügt der Professor für öffentliche Ordnung und Sicherheit an, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch, dass jeder Verdächtige einen ordentlichen Prozess bekommt.
Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch die sorgfältige strafprozessuelle Prozedur durchlaufen.
Bei dieser Afbak-Methode sei nicht klar, aus welchen Gründen die Staatsanwaltschaft sie anwende. Vielleicht habe die Behörde auch einfach nicht genügend Beweise für einen Prozess.
Dann weiß ich nicht helemaal sicher, warum man das auf diese Weise abdut.
Die Staatsanwaltschaft ist durch diese Vorgehensweise nicht nur die verfolgende, sondern auch die rechtsprechende Instanz. Und das alles ohne die geringste Kontrolle. Abgesehen davon, richterliche Urteile sind publik, ganz im Gegensatz zu den Deals, die die Staatsanwaltschaft mit den Hanfzüchtern schließt. Darüber stehe höchstens etwas im Jahresbericht der Behörde, bemängelt der Professor von der Universität in Groningen.
Es wird nauwelijks kontrollierbar, was das OM tut.
In der Provinz Brabant sieht man das anders. Sie hätten so viele Drogenfälle, sie könnten einfach nicht mehr anders, sagte ein Staatsanwalt kürzlich in einer Tageszeitung. Nur schon rund um das Städtchen Tilburg gäbe es mehr als 60 Drogenbanden mit insgesamt weit mehr als 2500 Verdächtigen. Müsste denen allen der Prozess gemacht werden, wären die Gerichte auf Jahre hinaus hoffnungslos überlastet. Die Aussagen des Staatsanwaltes entfachten einen Wirbel, der ihm einen Maulkorb eintrug und ein paar Dutzend parlamentarische Interpellationen zur Folge hatte. Sie machten sich große Sorgen über dieses dreiste Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Brabant, sagt etwa die Sprecherin der Demokraten 66. Die liberale Partei möchte seit langem den Hanfanbau staatlich regulieren und hat vor Monaten einen entsprechenden Gesetzesvorschlag eingereicht. Regulieren wäre auch im Sinn von Jan Brauer.
Ich würde sagen, dass wir den Wiet müssen gaan regulieren, auf dieselbe manier, als wir die Coffeeshops gereguliert haben.
Cannabis wird in den Niederlanden seit mehr als 40 Jahren toleriert und in Coffeeshops legal verkauft. Aber der Staat hat sich nie darum gekümmert, wie die Ware in die Haschkneipen gelangt. Im Gegenteil, in den letzten Jahren wurde die Repression gegen Hobbyzüchter intensiviert. Das führte dazu, dass immer mehr gut organisierte Drogenbanden in die Bresche gesprungen sind. Diese kämen durch die Afbak-Methode jetzt noch mehr zum Zug, sagt der Professor, der den Staatsanwälten in Brabant ökonomische Kurzsichtigkeit vorwirft.
Die fangen elke dag fangen ze 1-2 telers van cannabis. Daarmee wordt de schaarste van cannabis wordt groter. Met als gevolg dat de prijs enorm zal gaan stijgen.
Tagtäglich werden im Süden 1-2 Hanfplantagen aufgespürt. Das habe preisliche Folgen. Ein Cannabis-Steckling koste inzwischen 7,50 Euro, 6 Euro mehr als vorher, weiß Drogenexperte Jan Brauer. Die Folge? Der Mangel, der durch die Afbak-Methode entsteht, macht den Anbau für die gut organisierten Drogensyndikate also nur noch viel lukrativer. Ob der Justizminister das Vorgehen seiner Behörde billigt, ist unbekannt. Er hat die zahlreichen Fragen aus dem Parlament noch nicht beantwortet.
Elsbeth Gucker hat berichtet. 1:1. Wenn der Journalist zum Feind wird, dann wird's unangenehm für den Journalisten, für die Journalistin. Wie unangenehm, erzählen gleich unsere Korrespondenten aus der Türkei und dem Iran, Iren Meyer, und aus China, Martin Aldrovandi. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlurp.
In Österreich will die rechtspopulistische FPÖ das Ergebnis der Präsidentenwahl anfechten. Vor rund zwei Wochen war der Kandidat der FPÖ, Norbert Hofer, in der Stichwahl unterlegen. Sein unabhängiger Herausforderer Alexander Van der Bellen holte nur 0,5% mehr Stimmen. Vermieter sollen einem neuen Wohnungsmieter nicht automatisch mitteilen müssen, wie viel der Vormieter bezahlt hat. Der Nationalrat hat sich gegen die sogenannte Formularpflicht ausgesprochen. Der Bundesrat wollte damit für günstigere Mieten sorgen. Die Europäische Zentralbank hat offenbar damit begonnen, Firmenanleihen zu kaufen. Sie will so erreichen, dass Anleihezinsen sinken. Unternehmen könnten sich dann günstiger finanzieren, was der Wirtschaft einen zusätzlichen Schub geben soll.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.